gebracht. Und zwar ist das die Version von aktuell ist seit 2 Jahren und 9 Monaten. Dann ist nämlich unsere Pflegetochter Leona zu uns gekommen und tut unsere Familie bereichern. Und ich bin der Erste, der in die Familie gekommen ist. Ich bin der Älteste. Und ich werde euch kurz dazu etwas sagen von mir noch, was so mit dem Thema zu tun hat, warum ich das Thema von heute ausgewählt habe. Ich war einer, der mich nicht so für Gott interessiert hat, wo das einfach kein Thema war, obwohl ich immer in die Kirche haben müssen. Aber ich habe nie so den Zugang gefunden zu dem. Und mit 21 ist aber etwas passiert, wo mein Leben verändert hat. Und zwar habe ich auch dort nicht Gott gesucht. Ich weiss immer, wenn man so mal über das Thema gekommen ist, zwischendurch mit den Kollegen, dann habe ich immer gesagt, du, wenn es einen gibt, dann ist das schön für ihn. Aber was hat das mit mir zu tun? Und eines Tages habe ich dann eine Bibel auf dem Pult gehabt, bin allein im Zimmer gewesen. Und die Bibel habe ich nur auf dem Pult gehabt, weil ich eine Bibelstelle gesucht habe, wo heisst, du sollst nicht töten. Weil die habe ich gebraucht, damit ich vom Militärdienst befreit werde. Das war mein einzige Interesse an der Bibel. Und ich kann euch vorstellen, ein dickes Buch, du suchst diesen Satz in diesem dicken Buch. Ich war völlig überfordert gewesen, allein im Zimmer. Ich hatte keinen von der Mino, der mir helfen konnte und sagt, guck, da steht das. Gar nicht gewusst, dass es eine Mino gibt. Und dann lese ich irgendwo bei den Psalmen und fange an zu lesen und sehe, da gibt es Leute, die glauben und solche, die nicht glauben. Und von dem Moment habe ich gewusst, Gott gibt es. Unerklärlich. Ich habe gewusst, Gott gibt es. Wow. Und dachte, wenn es dich gibt, Gott, dann muss ich einfach alles über dich wissen. Es war für mich so klar gewesen, das hat mir niemand ausreden können. Einfach in einer Sekunde gewusst. Ich weiss, andere, die jahrelang suchen, Freunde von mir haben gesagt, weisst, ich habe alle Religionen unter die Lupe genommen. Ich habe mit allen befasst. Und am Schluss bin ich im Christentum hängen geblieben, weil dort habe ich etwas gespürt und gelesen von Vergebung. Und das brauche ich in meinem Leben. So ist ein Christ geworden. Also ich habe viel mehr Arbeit gehabt als ich. Mir ist da viel Ringer geschenkt worden. Ich habe nicht viel lesen müssen, ein paar Sätze und es ist passiert. Und das finde ich so das grossartige Gott. Das hat mich so fasziniert dort schon. Und wie gesagt, die Frage, ja, wie ist er denn? Wenn es dich gibt, dann wollte ich das wissen. Ich bin sofort zum Pfarrer gegangen, zum Katholischen, weil ich katholisch bin, ursprünglich. Und habe gesagt, ich will Theologie studieren, ich will Pfarrer werden, ich will alles wissen über den Gott. Und so hat es dann angefangen mit Theologie. Ihr seht, ich bin nicht katholischer Pfarrer geworden. Sonst dürft ihr euch das jetzt nicht zeigen. Und die Frage, wie ist Gott, die hat mich gemerkt, als ich darüber nachgedacht habe, die beschäftigt mich bis heute und die wird mich bis ans Lebensende immer beschäftigen. Es gibt für mich nichts Faszinierenderes als das und immer mehr dürfen zu entdecken, wie er ist. Und ich masse mich nicht an, zu sagen, ich weiss es jetzt genau, wie er ist, aber ich habe so vieles schon dürfen entdecken und auch in dieser Geschichte, die ich euch heute mit euch anschauen möchte, ist so viel drin. Wenn jetzt jemand will sagen, was würdest du jetzt am Schluss, wenn jetzt dein Leben fertig wäre, was willst du noch sagen? Wie hast du Gott erlebt? Was weißt du von Gott? Ich glaube, ich würde die Geschichte auswählen, die ich mit euch heute anschaue. Aus einem Grund hat es ja Jesus auch geschrieben. In dieser Geschichte sind 4 Hauptpersonen. Nämlich der Vater und seine beiden Söhne. Einer ist älter, einer ist jünger, sind also kein Zwilling. Und Jesus, der die Geschichte erzählt. Und ich werde heute mit euch die 3 Fragen anschauen. So die Überlegung, wo bin ich in dieser Geschichte? Wo entdecke ich etwas von mir? Wohin führt Umkehr? Man hat ja viel von Umkehren. Wohin führt die Umkehr eigentlich? Warum lohnt sich die Umkehr? Und die 3. Frage, wann kommt meine Seele zur Ruhe? Ich denke, das wünschen wir uns doch alle. Ich denke, jeder Mensch sehnt sich da letzten Endes, dass die Seele zur Ruhe kommt. Geht hin in Frieden. Das wünsche ich mir auch für uns, wenn wir nachher wieder am Schluss auseinandergehen. dass wir in dem Frieden von Gott können gehen können. Aber vielleicht sind wir ja schon gekommen, das wäre ja auch schön. Erste Frage, wo bin ich in dieser Geschichte? Der Raphael liest diesmal den ersten Teil von dieser Geschichte. Ich bin übrigens auch sehr dankbar, Raphael, dass er mir genug Zeit gegeben hat für heute. Ich habe plötzlich gemerkt, ich bringe das gar nicht ein. Und er hat mit der Raphael so beruhigt und gesagt, du darfst auch ein länger machen. Und jetzt bin ich ganz entlastet. Also so 12, halb eins. Nein, nein. Also, Raphael, bitte.
Daraufhin erzählte Jesus ihnen folgende Geschichte. Da war einmal ein Mann, der hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte eines Tages zu seinem Vater, Vater, ich möchte jetzt den Teil meines Erbes ausgezahlt bekommen, der mir zusteht. Nun, der Vater teilte seinen Besitz zwischen den beiden Söhnen auf. Kurze Zeit später packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Dort aber brachte er innerhalb kürzester Zeit alles durch, was er besaß, unreif und zügellos, wie er nun mal war. Kaum hatte er sein gesamtes Geld ausgegeben, brach in jedem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm sehr schlecht. Er nahm seine Arbeit bei einem Bürger dieses Landes an, der ihn auf die Felder schickte, um die Schweine zu hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er am liebsten das Schweinefutter aus dem Trog verschlungen hätte, aber das war ihm nicht erlaubt. Das brachte ihn zum Nachdenken. Er sagte zu sich, alle diese Landarbeiter, die im Dienst meines Vaters stehen, können sich satt essen. Und hier komme ich noch vor Hunger um. Ich werde zu meinem Vater zurückkehren und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen Gott versündigt, ich habe mich auch gegen dich versündigt. Ich verdiene es nicht, dein Sohn genannt zu werden. Bitte stell mich einfach nur als einen Hilfsarbeiter an. Gedacht, getan. Er brach auf und ging nach Hause zu seinem Vater.
Ja, verschiedene Persönlichkeitsmodelle. Heute gibt es aber ganz viele. Es gibt, wo 9 Persönlichkeiten, Menschentypen vorgestellt werden, oder 6 oder 4. Da kann man mit Tests herausfinden, was für ein Typ man ist. Früher, zur biblischen Zeit, war es viel einfacher gewesen. Es hat nur 2 gegeben. Und zwar der geratene Sohn und der missratene Sohn. Viel einfacher, oder? Also der, der folgt und der, der nicht folgt. Und das hat man dann schnell herausgefunden, wer welchen ist, oder? Und wenn wir die Geschichte jetzt heute anschauen, merken wir das auch ziemlich schnell. Und der Jünger geht zum Vater und sagt, gib mir den Anteil von meinem Erb. Und das ist also nicht so, dass das ganz außerordentlich war, sondern das ist man sich gewöhnt in dieser Zeit. Das ist auch nicht frech oder irgendwie jetzt die Sünde, dass er das macht, sondern der will sich einfach eine Existenz aufbauen außerhalb von Palästina. Es sind viele Juden sind ausgewandert und haben dort eine neue Existenz aufgebaut. Es ist eigentlich mutig, wenn das jemand macht. Also er hat eigentlich ein Fernweh gehabt. Ich will etwas machen, ich will etwas unternehmen, ich will etwas aus meinem Leben machen, ich will nicht da sitzen bleiben. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das dürfen wir alle wieder mal haben, das Fernweh, und sagen, ja, ich will nicht einfach nur da sitzen bleiben, sondern ich will in die Welt raus, ich will dorthin, wo Gott mich schickt. In einem Satz kommt jetzt aber eigentlich der Punkt, wo man sagt, das ist eigentlich Sünde. Er sagt, oder er vergeudet das Erb, das Vermögen in einem zügellosen Leben. Also man kann sagen, das, was ihm gegeben worden ist, das, was ihm anvertraut ist, denke nicht nur an das Geld, sondern all die Gaben, die wir überkommen, wenn wir die einfach vergeuden, wenn wir die nicht einsetzen, ja, dann ist das nicht so, wie Gott das gedacht hat. Weil er will ja, dass wir das können zum Wohl von uns und von anderen Menschen einsetzen. Und es ist ja schon sehr schwer. Ihr müsst euch vorstellen, er hat dort gelebt, auf dem Bauernhof, hat eigentlich alles gehabt. Und jetzt plötzlich ist er bei den Säugen gelandet. Und das Verrückte ist noch, er will jetzt eigentlich, weil er so Hunger hat, wäre er schon zufrieden, wenn er das Futter hat von den Säugen. Er aus Jud, ein Jud, wo die Schweine unrein sind. Wenn ich mir vorstellen, wo die nichts zu tun haben mit einer Sau, oder? Und er ist schon zufrieden, wenn er jetzt nur etwas zu fressen überkommt, wenn eine Sau überkommt. So tief muss er an einem Punkt gewesen sein, wo du denkst, hey, wo bin ich gelandet? Was soll das? Kann das jetzt der Sinn sein von meinem Leben? Und das Verrückte ist noch, niemand hat ihm gegeben. Niemand hat ihm gegeben. Muss man das vorstellen? Also die haben gefunden, zuerst kommen die Säue. Dann kommst du, oder eben du kommst gar nicht. Also so einsam, so allein, so verlassen. Und sein Glaube in dem Moment ist eigentlich sein Glaube gewesen, ich bin schlecht, dass ich noch ein Sohn sein von meinem Vater. Ich bin ein missratener Sohn. Ich mache mich auf zu meinem Vater und ich bin dankbar und zufrieden, wenn ich wieder ein Tagelöhner kann sein, wenn ich ein Tagelöhner kann sein bei meinem Vater. Also ein völlig unsicherer Job daheim bei den Eltern, oder? Wo du nie weisst, wie man einen Tag arbeiten kann. Wenigstens hast du mal etwas für einen Tag. Mit dem wäre er schon zufrieden gewesen, wenn er das wieder überkommt. Und jetzt geht er zurück, macht sich auf den Weg zum Vater. Wie reagiert der Vater, wo der Sohn heimkommt? Wie wirst du reagieren, wenn der Sohn heimkommt und dein ganze Vermögen verprasselt hat, vergeudet hat? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich behaupte, 50% der Väter hätten damals gesagt, Sohn, nein, warst nicht einmal Sohn, fahr ab, ich will dich nicht mehr sehen. Du hast das ganze Vermögen, hast du vergeudet. Verreiss. Du gehörst nicht mehr daheim. Bin ich überzeugt. Schätzungsweise 50%. Vielleicht ein milderer Vater hat vielleicht gesagt, lass jetzt Bürschli. Schön, dass du wieder da bist, aber jetzt geht's anders. Jetzt will ich, dass du das und das. Und das gibt's im Fall nicht mehr. Jetzt werden wieder kleine Brötli backen. Das wäre auch so eine Reaktion, die man sich vorstellen kann, oder? So vorsichtig wieder einen Neuanfang machen mit dem Sohn, schauen, wie es, ob er sich bewährt, und dann schauen wir weiter. So Schritt für Schritt. Jetzt, wie reagiert der Vater in dieser Geschichte?
War noch ein ganzes Stück vom Haus entfernt, als ihn sein Vater schon von weitem erkannte. Gepackt von tiefem Mitleid und großer Freude lief er ihm entgegen, umarmte und küsste ihn. Der Sohn aber begann mit dem, was er sich vorgenommen hatte. Vater, ich habe mich gegen Gott versündigt. Ich habe mich auch gegen dich versündigt. Ich verdiene es nicht, dein Sohn genannt zu werden. Aber der Vater hörte gar nicht zu. Er rief zu seinen Dienern zu, schnell, bringt ihm die beste Kleidung, die ihr finden könnt, und steckt ihm den Siegelring an den Finger. Vergesst auch nicht ein paar passende Sandalen. Dann nehmt das Mastkalb und schlachtet, bratet es. Wir werden ein großes Fest veranstalten, denn mein Sohn ist wieder da. Viele hatten ihn schon aufgegeben und für tot erklärt, doch wie ihr seht, er lebt. Man hatte sich damit schon abgefunden, dass er verloren sei, aber jetzt haben wir ihn wiedergefunden. Und alle feierten ausgelassen.
Ich kann mir fast nicht verstehen, wie der Vater reagiert. Es hat ihn gejammert, als er ihn schon von Weitem gesehen hat. Von Weitem hat er ihn gesehen. Also er ist ganz bestimmt nicht das erste Mal da gestanden auf seinem Bauernhof und hat geschaut, ob er jetzt sein Sohn wieder findet, ob er wieder zurückkommt. Ein Kind hat mal im Religionsunterricht die Geschichte gezeichnet und dann hat er den Vater aufs Hausdach hochgetan mit dem Fernrohr. Ich finde das so ein eindrückliches Bild. So glauben Kinder, so verstehen Kinder, oder? Also der Vater schaut und schaut, wann kommt das Kind, wann kommt mein Sohn wieder zurück. Er kann es fast nicht erwarten. Und dann, was macht er? Er rennt. Also im Hebräischen heisst, er rennt. Und ein Mensch im Orient, der rennt nicht. Die haben keine Trainerhosen. Die haben Gewänder. Man muss vorstellen, wie das schon aussieht, oder? So eine, der ist auch nicht mehr der Jüngste, oder? Er ist schon ein älterer Mann, der jetzt da in seinem Gewand rennt. Entgegen. seinem Sohn. Und was macht er das Erste, was er macht? Er fällt ihm um den Hals. Er küsst ihn. Er küsst ihn wach, kann man sagen. Weil in dieser Begegnung, in dem Moment, wo er ihn um den Hals fasst und küsst, man vorstellt, was muss da passieren in dem Sohn? Weil küssen, das ist im Orient auf Backen. Und das heisst, du bist anerkannt. Wir sind gleichwertig. Auf gleicher Höhe. Auf Augenhöhe. Und das macht er, bevor dass er etwas sagen kann. Also bevor er sich irgendwie entschuldigen kann oder was auch immer sagen, das spielt ihm gar keine Rolle, was jetzt sein Sohn sagt, sondern ihm ist wichtig, was er in seinem Sohn zeigen will. Und dort, in dem Moment, in den Armen von seinem Vater, dort sagt der Sohn, ich habe gesündigt. Wie nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und in dem Moment redet der Vater nicht mehr zum Sohn. Hat er vorher nicht geredet, hat umarmt und geküsst. Das ist alles Reden. Körpersprache redet sehr stark. Dort redet er zu den Knechten und sagt, oh, das beste Kleid. Das beste Kleid, das ist für Ehrengäste so im Schrank gehangen, manchmal jahrelang für Ehrengäste aufbewahrt, wenn mal so einer kommt. So einer kommt nicht jeden Tag. Das soll mein Sohn überkommen, der wieder da ist. Legt ihm den Siegelring an. Das ist kein gewöhnlicher Ring, sondern mit dem tut man Verträge untersiegeln. Man hat dort noch nicht so unterschrieben, wie wir das heute machen, sondern untersiegelt. Und zwar eben nicht quasi zu machen, geben wir dem einen temporären Vertrag als Tagelöhner, sondern einen Lebensvertrag als Sohn. Und er hat gesagt, legt ihm Schuhe an. Er ist ohne Schuhe gekommen. Sklaven laufen ohne Schuhe um. Und der Vater sagt, du sollst Schuhe anlegen. Du bist ein freier Mensch. Und dann noch das Mastkalb. Das Mastkalb, das wird normalerweise dann vorgenommen, bei einer Geburt, bei einer Hochzeit, bei einem jüdischen Fest. Das Mastkalb. Ein Mastkalb. Das Mastkalb, das tun wir nehmen für unseren Sohn, der wieder da ist. Wenn man sich das so vorstellt, vorher und nachher, oder? Wo er war, der Sohn, und was er jetzt erlebt, in dem Moment, ich glaube, da bist du sprachlos. Es ist mir so gegangen, das erste Lied, das wir heute gehört haben, wo ich da gesessen bin, einfach sprachlos gewesen. Es hat mich gerade überwältigt. Die Tiefe, die Liebe, die man spürt, schon nur mit dem Text, den wir da gehört haben. Wie muss ihm das gegangen sein, in dem Moment? Ich weiss, ich habe einmal, das ist schon lange, ja, viele Jahre zurück, habe ich einmal gesündigt gehabt. Und das war für mich so eine schwere Sünde, dass ich das Gefühl hatte, ich habe mich nicht mehr wert erachtet in Gottesdienst gekommen. Ich habe gemerkt, ich habe so nicht in Gottesdienst. Du hast etwas gemacht, das liegt nicht drin. Du kannst nicht in Gottesdienst. Und ich habe erst später gemerkt, das ist eigentlich ein Glaube an eine bedingte Liebe. Und bei der bedingten Liebe, da tue ich mich selber sanktionieren. Das ist nicht Gott, der das macht, sondern das mache ich. Und das ist natürlich auch mein Gottesbild, das dort mitgespielt hat. Und wie froh, dass ich heute nicht mehr am gleichen Punkt bin, wie damals. Es gibt eine wunderbare Formulierung in der katholischen Liturgie seit 1300 Jahren. Während der Eucharistiefeier, also während dem Abendmahl, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach. So, das können wir doch alle neu empfinden, wie der jüngere Sohn, oder wie ich in dem Moment. Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach. Darum komme ich nicht in den Gottesdienst. Aber dann heisst es, aber sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Wow, was für ein Glaube kommt da vor? Nur ein Wort von dir. Dann ist meine Seele wieder gesund und ich bin im Frieden. Ein Wort. Oder eine Umarmung. Ein Kuss von dir. Und die Welt ist wieder in Ordnung. Wie das Kind, das brüllt und die Mutter wieder in die Arme nimmt und die Welt wird wieder in Ordnung.
Während all dem war der ältere Bruder draußen auf dem Feld. Als er die Arbeit beendet hatte, kam er nach Hause. Schon als er sich dem Hof näherte, hörte er Tanzmusik. Da rief er einen der Knechte zu sich und erkundigte sich, was da los sei. Der Knecht teilte ihm mit, euer Bruder ist nach Hause zurückgekommen. Euer Vater hat ein Fest angeordnet. Das Mastkalb ist geschlachtet worden, weil er ihn sicher und gesund zurückgehalten hat. Das machte den älteren Bruder wütend und er weigerte sich, an dem Fest teilzunehmen. Sein Vater kam heraus und bat ihn, doch hineinzukommen. Doch der Sohn machte seinem Ärger Luft. Schau mal, wie viele Jahre ich nun schon hier für dich arbeite. Und du hast mit mir nie Probleme gehabt. Aber bist du auf die Idee gekommen, auch nur ein Ziegenbock für mich und meine Freunde schlachten zu lassen, damit wir auch mal etwas zum Feiern hätten? Und dann taucht plötzlich dein Sohn auf, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und du schlachtest unser einziges Mastkalb für ihn. Da versuchte sein Vater, ihn zu beruhigen. Mein Sohn, ich verstehe dich nicht. Du warst doch die ganze Zeit bei mir und hast alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber sollten wir uns jetzt nicht darüber freuen und richtig feiern? Alle hatten deinen Bruder längst abgeschrieben und für tot gehalten. Und er ist doch am Leben. Er war verloren und wir haben ihn wiedergefunden.
Man kann es zusammenfassen, der ältere Sohn, sein Glaube war eigentlich, ich bin würdig, dass du eingehst unter meinem Dach. Siehst du nicht, was ich alles gemacht habe? Dass ich immer da geblieben bin, dass ich gefolgt habe. Ich bin anders als er. Ich bin ein geratener Sohn. Der geratene Sohn, der sieht sich im Plus. Und der missratene Sohn, der sieht sich im Minus. Aber beide haben ihren Maßstab, fällen ihr Urteil, was sie von Gott zu erwarten haben, selber. Es ist ihre Sichtweise. Der Gehorsame, der hat Mühe, wenn die Ungehorsamen belohnt werden. Das ist nicht gerecht. Der Gehorsame hat ein Gerechtigkeitsproblem. Das Gerechtigkeitsdenken vom älteren Sohn hat aber nicht viel zu tun mit dem Gerechtigkeitsdenken von der Bibel. Ich werde euch noch ein Beispiel bringen. Das Gleichnis vom Weinberg. Da hat also einer einen Weinberg. Und damit schlussendlich aus dem Weinberg Wein wird, muss man ja die Trauben in Wein verwandeln. Und für das braucht er Leute. Und jetzt geht er Leute holen auf einen Marktplatz. Dort warten die Leute, also quasi die, die angemeldet sind im Stellenvermittlungsbüro, stehen dort, sagen, ich bin parat, wer will mich? Es kommt einer und sagt, jawohl, können bei mir arbeiten. Und die gehen am Morgen krampfen und tun. Und dann nachher 3 Stunden später kommen die Nächsten und die Nächsten. Und am Schluss die Letzten, die können auch noch gehen, weil es so viel Arbeit gehabt hat, aber die können nur noch 1 Stunde arbeiten. Und jetzt kommt am Abend die Abrechnung. Also hat es solche gegeben, die haben den ganzen Tag gekrampft und andere, die haben ein Stündchen gekrampft. Und jetzt, was passiert? Stellt euch mal vor, euch würde das passieren und ihr würdet zu denen gehören, die den ganzen Tag gekrampft haben. Und jetzt, welche kommen zuerst? Welche würdet ihr als Weinbergbesitzer zuerst belohnen und vorholen? Ich glaube, es ist klar. Der hier holt zuerst die vorne, die nur 1 Stunde gearbeitet haben. Und was gibt er denen? Genau gleich viel, wie die den ganzen Tag geschafft haben. Ist das gerecht? Nach unserem Gerechtigkeitsdenken, wo ja, sagen wir jetzt, unser europäisches Gerechtigkeitsdenken, das vom Griechischen, vom Römisch-Griechischen herkommt, ist das völlig ungerecht. Dann kommen zuerst die am meisten gemacht haben, und die kommen sicher mehr über, und die haben sich dann logischerweise auch beschwert. Wieso kommt der gleich viel über wie mehr? Und dann sagt der Weinbergbesitzer, ja Moment, was haben wir abgemacht für einen Lohn? Okay, alles gut, oder? Ich bin überzeugt, 99%, die das von uns erlebt hätten, würden nachher heimgehen und sagen, hey, du glaubst nicht, was ich heute erlebt habe. Unglaublich. so eine Ungerechtigkeit. Und da merken wir, wie wir oft völlig querstehen. Und wie es da etwas gesagt wird, wo völlig andere Sichtweise ist. Und das ist das, was mich fasziniert an Gott, wo ich immer das Gefühl habe, ich will noch mehr von ihm können lernen, weil ich das Denken auch können. Ja, manchmal hat die Gerechtigkeitsproblem. Nicht nur, also ich bin auch der Älter und der Jünger Sohn. Ich sehe mich beiden sehr wohl. Übrigens, der Satz, die Letzten werden die Ersten sein, der steht in dem Gleichnis, dem Zusammenhang. Also der ältere Sohn ist verrückt und will nicht in die Festsaal gehen. Der Festsaal ist bereit, alles ist angerichtet, dass er mitfeiern kann, dass er gehen kann. Und was macht jetzt der Vater? Der Vater ist im Festsaal und wartet er jetzt einfach, bis er kommt? Er hat ja gewartet auf eine Jüngere, aber interessanterweise, jetzt wartet er nicht, sondern geht raus zu ihm und hat gemerkt, der fehlt ja, der Ältere ist gar nicht da und sagt, hey, was ist los, wieso kommst du in die Festsaal? Und dann erzählt er natürlich eine Geschichte, der ältere Sohn. Endlich kann er mal rauslassen, was da in seinem Herz, was ihm da nicht passt, oder? Und interessant, wenn er erzählt, vom anderen sagt er, dein Sohn, dein Sohn hat, hey, was der gemacht hat, dein Sohn, merkt ihr da die Distanz? Er redet von deinem Sohn. Er sagt nicht, mein Bruder. Nein, dein Sohn. Und dann macht ja Jesus in der Erzählung etwas Faszinierendes, weil Jesus sagt, dein Bruder. Oder? Er sagt, hey, das ist dein Bruder, wo du jetzt von ihm redest. Und ich will, dass wir zusammen als Familie, wir drei im Festsaal sind. Wir gehören zusammen. Die vierte Person, habe ich am Anfang gesagt, das ist Jesus. Jesus erzählt die Geschichte. Es ist das längste Gleichnis. Und warum erzählt er uns die Geschichte? Weil er will, dass wir das Wesen vom himmlischen Vater besser lernen können. Weil er weiss, wie schnell wir irgendwie auf einer Schiene sind, wo dem nicht mehr gerecht wird, wie Gott ist. Und dass es immer wieder braucht, so die Korrektur, du bist ganz anders. Danke, dass du mir das wieder sagst. Du bist ganz anders. Er erinnert uns daran, Jesus, dass er sagt, dass er das, was mein ist, ist dein. Das hat er ja von seinem himmlischen Vater gehört. Was mein ist, ist dein. Und er hat das angenommen. Der ältere Sohn tut sich noch schwer damit. Er sagt ihm das auch, oder? Der Vater sagt, hey, was meinen ist, ist ja deine. Ist ja logisch, er hat das Erbe schon geteilt. Er hat ja schon alles. Aber er hat das noch nicht gesehen, der ältere Sohn. Und das wird er ihm sagen, schau, was meine ist, ist deine. Und das wird Gott auch uns sagen, was meine ist, ist deine. Ich tue dir gar nichts vorenthalten, du kommst nicht zu kurz. Auch wenn du das Gefühl hast, manchmal, ja, aber der hat und ich kann nicht. Nein, vergiss es, vergleich nicht. Sondern ich bin der, der sagt, was meine ist, ist deine. Jetzt Schlussfolgerungen von dem. Wohin führt die Umkehr? Das wäre die zweite Frage. Umkehr bedeutet in erster Linie, dass ich wieder zu dieser Liebe finde. Zu dieser Form von Gerechtigkeit, die jeden Rahmen sprengt, wo wir uns vorstellen können. Die Liebe geht über das raus, wo ich schon zufrieden wäre. Der jüngere Sohn sagt, ich wäre schon zufrieden. Da gelöhnt sie. Könnte ich sagen, ich wäre schon zufrieden, wenn ich in dieser Gemeinde sein kann, wenn ich doch ich kann mitmachen im Kirchenkaffee, wenn ich vielleicht das noch einmal, dann bin ich schon zufrieden. Und er sagt ihm, ich habe viel mehr für dich, als einfach nur mitschaffen. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, du bist mein Kind. Das ist das Allerwichtigste, das, was meinen ist, das ist deine. Das ist die überraschende Liebe. Und darum redet die Liebe bei dieser Geschichte anstatt vom verlorenen Sohn. Wenn schon, müssen wir sagen, die verlorenen Söhne sind beide verloren. Es ist ein besser als der andere. Rede ich viel lieber vom der überraschende Vater. Der überrascht völlig. Weil der jüngere Sohn hat nicht erwartet, dass er so reagiert. Und der ältere Sohn, der Gratni, der hat auch etwas anderes erwartet, oder? Die Gesetzlichkeit lebt von selbstgerechten oder in religiöser Angst geschwächten Herzen. Da sieht der Mensch auf nichts anderes als auf seinen Lebenslauf und hält sich für gut oder schlecht. Je nachdem sieht er sich mehr als jüngerer oder älterer Sohn, als ein missratener oder geratener Mensch. Ja, wenn man dich fragen würde, was bist du, geratener Mensch, missratener Mensch, was würdest du antworten? Beide Söhne haben die Liebe vom Vater falsch eingeschätzt. Sie haben das Wesen von ihrem Vater nicht verstanden, obwohl sie schon so lange mit ihm zusammen gelebt haben. Also wir schwanken immer wieder zwischen jüngerem und älterem Sohn, zwischen geraten und missraten. Und Jesus erzählt uns die Geschichte, damit wir seine Liebe können lernen, wo kein Halt macht vor einem geratenen Kind und wo kein Halt macht vor einem missratenen Kind. Beide Kinder brauchen Versöhnung mit sich, mit Gott und miteinander. Mein Bruder. Gnade und Großzügigkeit sind nie fair und gerecht. Du bekommst, was du nicht verdienst. Das ist ganz etwas anderes als unser Gerechtigkeitsdenken. Der Paulus sagt das so schön: Wir werden ohne Verdienst gerecht durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Der hat das kapiert. Ohne Verdienst. Ohne Leistung. Wow. Und der Jona, das ist ja so eine wunderbare Geschichte, oder? Jona, der predigen nach Ninive und sagt, hey, kehret um, das geht nicht, was ihr macht, ist böse, ist daneben. Und jetzt kehren doch die um. Und jetzt könnte man doch denken, der Jona sagt, ja, oder? Und der fällt nachher in eine Depression. Unglaublich. Warum? Er sagte dann, ich wusste, dass du ein gerechter und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn und reich an Gnade. Ich hab's doch wieder gewusst, wie du reagierst, oder? Wie ein Kind, auf dich sagt, ja, ich hab doch wieder gewusst jetzt, der Vater, oder? Jetzt wird er wieder weich, oder? Und quasi gibt da meiner Schwester wieder, Freipass für etwas, oder? Nicht gerecht gefunden. Er hat Mühe gehabt, mit dem umzugehen, der Jona. Im Psalm 30,6, das heisst, sein Zorn dauert einen Augenblick, seine Güte ein Leben lang. Jetzt musst du mal vorstellen, was das heisst. Zorn, zack, Augenblick, schon vorbei. Der ist nicht mehr da, der ist nicht mehr da. Und jetzt Güte, das Leben lang. Das Leben lang, das Leben lang, das Leben lang. Geht noch lang, oder? Und im Psalm 145, der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen, sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. Der Herr ist gütig zu allen. Er lässt die Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten. Und auch der Regen für beide. Die Liebe vom Vater kann nicht verdient und nicht verspielt werden. Wir sind manchmal unsicher, ob Gott uns liebt, weil wir menschlich denken. So quasi, er liebt mich nicht. Also die Unsicherheit, die können wir und hoffen, dass am Schluss der Letzte ist, oder er liebt mich. Diese Woche hat mir jemand ein Mail geschrieben mit Zielen von Max Lugado, der Missionar ist, Pastor und Autor. Und ich das gelesen, dachte, das passt aber doch jetzt noch gerade gut zu dem, was wir heute miteinander anschauen. Ich lese euch das einmal vor und ich bitte euch einmal zu schauen bei euch im Herz, was passiert, wenn ihr die Worte hört. Gott liebt dich so, wie du bist. Wenn du meinst, er würde dich mehr lieben, wenn dein Glaube stärker wäre, dann irrst du dich. Wenn du meinst, seine Liebe wäre tiefer, wenn deine Gedanken tiefgründiger wären, irrst du dich ebenfalls. Verwechsle Gottes Liebe nicht mit menschlicher Liebe. Die Liebe von Menschen wird oft bei Leistung größer und bei Fehlern kleiner. Gottes Liebe nicht. Er liebt dich genauso, wie du bist. Gottes Liebe hört nie auf. Nie. Selbst wenn wir ihn verschmähen, keine Notiz von ihm nehmen, ihn ablehnen, verachten und ihm nicht gehorchen. Er ändert sich nicht. Unsere Schandtaten können seine Liebe genauso wenig schmälern, wie unsere Ehrenhaftigkeit sie vergrößern kann. Unser Glaube verdient sie genauso wenig, wie unsere Dummheit sie in Frage stellen kann. Gott liebt uns nicht weniger, wenn wir versagen, und nicht mehr, wenn wir erfolgreich sind. Gottes Liebe ist größer als unser Verstand und hört niemals auf. Jetzt kannst du einwenden, ja, aber wenn der Sohn nicht zurückgekommen wäre, die Jünger, hä, was wäre denn passiert? Ist das eine Leistung gewesen vom jüngeren Sohn, dass er zurückgekommen ist? Ein Verdienst? Ist das Zurückkommen ein Ausdruck davon gewesen, wie lieb er sein Papi hat, dass es fast nicht mehr ausgehalten hat ohne sein Papi? Ich glaube, das ist zuerst mal einfach ein tiefer Ausdruck gewesen von dem, dass er lieber Brot hat als Schweinefutter. So sind wir, oder? Im Vater ist das gleich. Hauptsache zurück, Hauptsache gefunden, Hauptsache wieder da, Hauptsache wieder bei mir. Er hat ihn vom Bauernhof aus gesucht und gefunden. Und manchmal verlässt er alles, damit er es findet. Vorher sind ja noch die zwei anderen kleinen Gleichnisse vom verlorenen Schaf. Ich kann mir vorstellen, das sind 100 Schafe und eins läuft davon. Erstens mal, er merkt, dass eins davon läuft. Könnte man sagen, bei 100 das zu merken, ja gut, da musst du jetzt erst mal überhaupt merken, dass eins fehlt. Aber er merkt es. Und jetzt verlässt er alle anderen und geht einfach dem nach, damit er das, und zwar so lange, bis er es findet. Und wenn er es findet, jetzt schauen wir, was sagt er denn zum Schaf? Du dummes Schaf, wieso bist du jetzt wieder davon gelaufen? Du gehörst jetzt schon wieder, das längste Mal. Und jetzt kommst du sofort zurück und jetzt laufst alles zurück. Wisst ihr, was der macht? Der nimmt das Schaf, nimmt es auf die Schulter und er heisst voll Freude, geht er zurück mit dem und sagt zu den anderen, nachher zu den Freunden, Nachbarn, hey, das Schaf haben wir gefunden, das verlore ich, hasse wieder. Da können wir dann sagen, ist der nicht ganz, hä? Wegen einem Schaf, so ein Theater, der hat ja 99. Aber da merken, das sprengt unseren Rahmen, oder? Und das andere Gleiche ist es genau das Gleiche mit dem verlorenen Groschen. Verliert die Frau ein Grosch irgendwo in der Wohnung. Sie macht alles, stellt das ganze Haus, kehrt sie um, zündet da und sucht überall, wo ist der Grosch? Klar, es ist nicht nur ein 10 Rappen, oder? Es ist doch so ein Tageslohn, darf man nicht vergessen. Aber sie macht einfach alles, bis sie ihn gefunden hat, und danach, was sie gefunden hat, danach ruft sie wieder die Nachbarn, Freunde und sagt, hey, ich habe meinen Grosch gefunden. So ist Gott eben auch. Er wartet und er geht. Er weiss, wann warten, und er weiss, wann muss ich gehen. Vielleicht wäre es jetzt spät gewesen bei dem Schaf, wenn er nicht gegangen wäre, es wäre irgendwie der Fels abgestürzt. Die Liebe vom Vater zieht beide Söhne in Festzahl. Niemand kommt einfach so in Festzahl, wenn er nicht vom Vater gezogen wird. Es gibt zwei Arten von Liebe, die bedingte Liebe und die unbedingte Liebe. Die bedingte Liebe, da habe ich euch schon ein bisschen erzählt, mein Erlebnis. Ich habe gesündigt, ich habe nicht den Gottesdienst, jetzt ist die Liebe abgeschnitten. Das war mein Glaube gewesen, oder? Die bedingte Liebe. Und die kommt ja von neuem, die haben wir ja bekommen, schon als Kind. Wenn das machst, dann kommst du ein Schöcken lieber. Wenn das machst, dann kannst du dann, oder? Immer so, wenn, dann ja genau gewusst, dass ich, wenn ich das mache, dann habe ich wieder die Gunst von meinen Eltern. Und das ist bei mir sehr stark gewesen. Und da hat Zeit gebraucht, bis sich das irgendeines geändert hat. Und da gibt es eben die anderen, und das ist die bedingungslose Liebe. Und da hat mir mal eine Frau gesagt, das hat mich so beeindruckt, gesagt, weisst, meine Eltern, die haben mir mal etwas gesagt, und das habe ich nie vergessen. Die haben gesagt, weisst was, Kind, was immer du machst, welchen Blödsinn du machst, du kannst immer heimkommen. Und wir haben immer eine offene Tür für dich. Und wir werden dich immer lieben, was auch immer du in deinem Leben machst. Und sie hat gesagt, das hat ihr so gut da, sie ist jetzt etwa 30. Und sie lebt heute noch, sie zieht heute noch von dem, was die Eltern ihr gesagt haben. Vielleicht eines so 2 Minuten gewesen, wo die Eltern ihr das gesagt haben. Nicht mehr aus dem Kopf. Natürlich haben sie es sicher auch gelebt, nicht nur gesagt. wie es sich anfühlt, wahrhaft bedingungslos zu lieben, geliebt zu werden, weißt du erst in dem Moment, wo es du erlebst. Also der jüngere Sohn, der hat es erlebt. Der hat das erlebt, was das heisst, bedingungslos geliebt zu werden. Das hat ihm Gott ermöglicht. Und der ältere Sohn auch, es ist nur noch im Blickfeld von seinem Herz. Wir wissen noch nicht, wie es nachher weitergeht. Hast du das auch schon mal erlebt mit einem Menschen, wo du gespürt hast, wie Barrieren sich öffnen und du fährst an von Sachen erzählen, die du vielleicht noch niemandem erzählt hast? Das geht nur, wenn du dich bedingungslos angenommen fühlst. Und ich glaube, wenn du das erlebst bei einem Menschen, dann glaube ich, dass du in dem Moment sehr viel oder bei dieser Person sehr viel erlebst vom Wesen von Gott, wenn das passiert. Ich habe letzte Woche bei Jugendlichen in einer katholischen Kirche, haben wir auch über das Thema geredet. Und am Schluss habe ich dann noch so eine Folie eingeblendet, so wie geht's euch jetzt? Und es sind einzelne Wörter gewesen, wie zum Beispiel traurig, irritiert, fragend, ermutigt und so weiter. Und dann ist es zwei Katecheten, Katechetin sind die gewesen, da sagt Katechetin unsicher. Oh, unsicher, jetzt bin ich einfach gespannt. Und ich dachte, ich muss sie unbedingt fragen nach dem Oben. Und sie ist aber gerade zu mir gekommen und hat gesagt, ich denke, du wirst mich sowieso fragen, darum komme ich gerade zu dir. Und dann habe ich gesagt, ja, es interessiert mich sehr, wie du sagst, jetzt unsicher. Ich habe gesagt, weißt du, als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, habe ich das wirklich? Habe ich jemanden? Und ich kann sagen, die Person liebt mich bedingungslos. Und weißt du, wieso macht es mich unsicher? Weil ich habe einen Mann, ich habe eine Familie und ich bin unsicher. Aber ich kann sagen, dass ich das dort erlebe. Und dann habe ich gesagt, ja, und wie hast du es mit Gott? Ich muss dir ehrlich sagen, dort geht es mir genau so. Ich bin unsicher. Ich bin unsicher, ob er wirklich mir liebt. Weißt du, ich habe so viel erlebt, so viele Schicksalsschläge. Ich könnte nicht einfach so sagen. Aber du hast mir zu denken gegeben mit dem Satz, mit diesen Sätzen. Ich will dem nachgehen. Ich merke, ich muss nachdenken über so Sachen. Ich habe viel zu wenig nachdenken. Ich habe vor Jahren mal einen Freund gefragt und habe gesagt, glaubst du, dass Gott dich wirklich bedingungslos liebt? Er sagte, ja, was meinst du? Hä, kannst du das einfach so sagen? Ja. Ja, seit Kind weiss ich einfach, dass Gott mich liebt. Das habe ich einfach wie so mitbekommen. Ich sage, irgendwie beneide dich, weil damals hätte ich das nicht können sagen. Ich habe immer das Gefühl, nein, einfach bedingungslos. Nein, ich muss doch das und das und das. Und das hat sich dann auch mit den Jahren einfach verändert und ich bin noch nicht fertig, aber ich bin auf dem Weg. Und ich merke, wenn das passiert, dann finde ich einen neuen Zugang auch zu Gott, zu mir selber, aber auch zu meinen Mitmenschen. Ich sehe sie anders. Ich sehe sie nicht mehr gleich wie vorher. Und das will ich auch nicht mehr. Also das unbedingte Ja von Gott hat Menschen die Herzen geöffnet für ihn. Sie haben einen anderen Blick bekommen auf Gott. Ihr Gottesbild hat sich verändert und damit auch das Bild von sich selber und von ihren Mitmenschen. Der Rainer Lachmann, ein Theologe, sagt das folgendermaßen in seinem Wort: Wir sind von Gott so, wie wir sind, unbedingt angenommen. Das ist für den Christen die entscheidende Annahme. Daraus folgen alle anderen Annahmen. Also wenn ich mit der ganzen Welt Mühe habe, mit dem Nachbarn, mit dem Brüder, mit der Mutter, mit dem, wem auch immer, dann kann das mit dem zu tun haben, oder? Weil ich die Annahme selber noch nicht so erlebt, dass ich kann sagen, zu tief stehen, ich bin angenommen, so wie ich bin. Von Gott. Wenn ich das aber habe, dann werde ich anders umgehen mit meinen Nächsten. Ich werde ganz viel freier sein. Ich werde nicht schauen, wo ist jetzt da echt die Sünde? Ah, wo hat er jetzt das falsches Denken? Wo müsste er noch ein bisschen mehr glauben? Ah, dort betet er natürlich zu wenig. Ah, im Hauskreis ist nicht immer, ja, ist ja klar, passiert nichts. Also der palästinensische Bauer zeigt seinen beiden Söhnen eine unbedingte Annahme, die ihnen den Weg eröffnet in Festsaal. Die Geschichte zeigt uns nicht, ob der ältere Sohn eingeht. Doch sie zeigt, wie eindringlich der Vater ruft, wie er rausgeht, mit ihm redet und alles macht, dass er schlussendlich eingeht. Was ist sein innigster Wunsch? Dass alle drei im Festsaal sind und sich umarmen. Das ist sein innigster Wunsch, das ist Versöhnung. Und das kann man natürlich jetzt noch ausdehnen auf die Menschheit. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er wette, dass alle das erleben. Aber wem ist das nicht vorstellen können? Heute bin ich an dem Punkt, wo ich das Gott zutraue. Aber wenn es viele gibt, die sagen theologisch, ja nein, das geht nicht. Die Bibel sagt, das gibt sicher solche, die das nicht werden erleben. Die nicht werden die Versöhnung erleben. Ich sage, ich will einfach das, was Jesus will. Ich will, dass alle gerettet werden. Und wenn Jesus das will, dann glaube ich, dass sein Wille schon noch ein bisschen mehr zu sagen hat als irgendetwas anderes. Kommen wir zur dritten und letzten Frage. Wann kommt meine Seele zur Ruhe? Ich sage es jetzt mal ganz einfach. Wenn sie glauben kann, dass Gott gut ist, alle Zeit. Ich habe mal einen Film gesehen, wo von zwei Pastoren, da ist der eine oder andere besuchen in seinen Ferien, und der eine hat immer so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, schwierige Situationen, das hat man immer als Pastor. Ich bin in der Pastoren nicht, das ist eine grosse Aufgabe und nicht eine einfache Aufgabe. Und immer wenn so eine Situation war und er gesagt hat, so geschnauft hat, hat der andere nebenan zu ihm gesagt, Gott ist gut. Alle Zeit. Sie haben das immer irgendwie abgemacht. Wir sagen das, wir werden das glauben, jede Situation. Und jetzt der andere auch müssen sagen, oder? Gott ist gut, alle Zeit. Es ist manchmal nicht so leicht gefallen, in dieser Situation das nachher zu sprechen. Aber letztlich geht es um den Glauben. Gott ist gut, alle Zeit. Es gibt ein Lied, das das so wunderbar ausdrückt. Gott ist gut, alle Zeit. Er gab ein neues Lied in mein Herz hinein. Gott ist gut, alle Zeit. Sein Licht scheint hell in der Dunkelheit. Gott ist gut, alle Zeit. Und schliessen möchte ich mit einer kleinen Andacht, in Anführungszeichen, ich möchte euch einen Text zeigen und lesen und lasst den doch einfach mal auf euch wirken. Der Text ist von Paul Tillich, der auch theologisch war. Der Mensch bedarf der Annahme und Anerkennung. Wir sind aufgefordert, anzunehmen, dass wir angenommen sind. Bejaht durch das, was größer ist als du. Versuch jetzt nicht etwas zu tun, quasi dir etwas zu verdienen. Vielleicht wirst du später viel tun. Nimm nur dies an, dass du bejaht bist. Wenn uns das geschieht, dann erfahren wir Gnade. Nach einer solchen Erfahrung werden wir nicht besser sein als zuvor, aber alles ist verwandelt. Für den jüngeren Sohn hat sich alles verwandelt, in den Armen vom Vater. Auch für den älteren Sohn ist alles vorbereitet. Die Tür zum Festsaal ist offen. Und der Vater unternimmt alles, alles, dass sein Sohn eingeht. Jesus hat alles gemacht, dass Menschen eingehen, dass sie versöhnt werden miteinander und mit Gott. Ich werde zum Schluss noch beten und euch ein Gebet ausrichten, so auf das, die Geschichte, die wir jetzt miteinander angeschaut haben. Und du kannst gut das Bild, das da jetzt wir haben an der Wand, so vor deinen Augen haben. Sag das, wenn du die Augen offen hast oder wenn du die Augen schliessest. Der Sohn, der in den Armen ist vom Vater, wo ganz etwas anderes erwartet hat, wo das Gefühl hat, ich verdiene ganz etwas anderes und jetzt angekommen ist in den Armen vom Vater. Ich komme als jüngerer Sohn zu dir, der weiß, wie es sich anfühlt, wenn man Kostbares leichtsinnig verspielt hat. Ich komme als jüngerer Sohn zu dir, der weiß, wie es sich anfühlt, bei den Schweinen zu sein. Ich danke dir, dass du Ausschau hältst nach mir, wenn ich dir den Rücken zudrehe. Ich danke dir, dass du mir entgegenrennst, wenn ich komme. Ich danke dir, dass du mir um den Hals fällst, wenn ich vor dir stehe. Ich danke dir, dass du mich auf die Wange küsst und mir dabei zeigst, wie du mich siehst und liebst. Ich komme als älterer Sohn zu dir, der sich mit anderen vergleicht und oft meint zu wissen, was doch gerecht sei. Ich komme als älterer Sohn zu dir, der sich fühlt, als wäre er zu kurz gekommen, als hättest du ihn vergessen. Ich danke dir, dass du mich vermisst, wenn du im Festsaal bist. Ich danke dir, dass du mich suchst und zu mir kommst, wenn ich mich weigere, zu dir in den Festsaal zu kommen. Ich danke dir, dass du zu mir sprichst. Was dein ist, ist mein. Ich, dein Sohn, ich, deine Tochter, komme zu dir in den Festsaal und umarme dich, Vater, zusammen mit meinem Bruder, zusammen mit meiner Schwester, weil du mich, weil du uns umarmst. Amen.